Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin heute wieder mal nicht alleine im Studio. Mir gegenüber mit ordentlichen anderthalb Metern Abstand sitzt Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph.
Happy Halloween.
Ja genau, Happy Halloween und es gibt noch Kinofilme, also noch, wir wissen ja nicht, wir zeichnen heute am Mittwoch auf, da trifft sich ja Kanzlerin Merkel dann später am Mittag irgendwie auch mit ihren Ministern, wer weiß, was morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr den Podcast hört, ist ja für uns morgen Donnerstag, wow, ist richtig Time Travel hier, wer weiß, was dann morgen irgendwie so entschieden wurde, wird. Aber noch gibt es Kino und diese Woche startet Hexen, Hexen von Robert Zemeckis. Ein Remake eines Filmes aus den 90er Jahren und das Ganze basiert auf einem Buch von Roald Dahl, was, wie ich überhaupt nicht wusste, irgendwie total kontrovers diskutiert wurde, als es rausgekommen ist, weil es geht ja um einen kleinen Jungen, der durch seine Oma erfährt, dass es Hexen gibt. Und diese Hexen hassen Kinder und wollen die in Mäuse verwandeln. Und das Buch wurde kontrovers diskutiert, weil einige behauptet haben, es würde Männer dazu erziehen, Frauen zu hassen. So nach dem Motto, die sind alles Hexen und deswegen dürfen wir die jetzt nicht mehr mögen. Deswegen sehr interessant. Also habe ich gar nicht irgendwie jetzt so gesehen, dass mich dieses Buch oder dieser Film jemals irgendwie dazu bringen könnte, Frauen zu hassen. Höchstens Hexen, ich weiß nicht. Christoph, wie war es bei dir? Kanntest du eigentlich vorher den Originalfilm oder bist du...
Also erstmal würde ich ja sagen, dass Robert Zemeckis dir schon mal widersprechen würde, dass das ein Remake ist, ne? Weil wie mag man immer schön, dass es eine Neuverfilmung des Buches ist.
Ja, okay,
und stimmt, den Originalfilm hat er gar nicht geguckt, hat er natürlich, aber sozusagen, bezieht sich wieder direkt auf das Buch. Die Kontroverse kannte ich gar nicht. Finde ich aber interessant. Also immer, wenn es um Hexen geht, um dieses Motiv der Hexe, ist natürlich problematisch, weil es ist halt, also ich meine alleine, was in den letzten Jahren an YouTube-Videos rausgekommen sind, wo Kerstin Kennedy als Hexe gezeigt wird, das ist halt unterste Schublade und es wird halt oft missbraucht, aber hier finde ich das halt nicht, weil klar sind die böse und vielleicht hat man als kleines Kind, hat man wahrscheinlich Angst vor denen, aber die sind irgendwie auch cool und also ich finde, das ist schon ein bisschen komplexer als einfach so. Genau, und den 1990er-Film habe ich tatsächlich erst jetzt gesehen.
Ich auch. Ich habe das in Anführungszeichen Remake auch als erstes.
Nein, habe ich nicht, aber das finde ich spannend. Ich habe schon eine Woche vor der Pressevorführung extra in Vorbereitung.
Ach so, okay, ja.
Ich musste ja direkt die Kritik schreiben und dann muss man das schon kennen. Und Nicolas Roeg ist ja eh einer meiner Lieblingsregisseure und das war echt so ein blinder Fleck. Und ich habe das nachgeholt. Es ist momentan auf Netflix in Deutschland.
Genau, ja.
Und das war eine ganz wunderbar merkwürdige Erfahrung.
Ja. Aber bevor wir so ein bisschen in die Vergleiche Schublade gehen, lass uns erstmal jetzt beim aktuellen Film bleiben. Der ja, wie ich auch heute in Vorbereitung darauf gelesen habe, jetzt Roald Dahl, der ja leider nicht mehr lebt, viel glücklicher gemacht hätte als das Original aus den 90er Jahren, weil der neue Film jetzt hat das Originalende auch aus dem Buch, während der Film in den 90er Jahren so ein bisschen mehr auf Happy End dann geht, da können wir ja nachher gleich noch drüber sprechen, hat der jetzt hier zumindest das Originalende vom Buch. Also Roald Dahl-Fans können sich glücklich schätzen.
Ja, das ist ja eine ganz lustige Geschichte von damals. Also ob jetzt der neue Film vom Geiste her eher am Buch ist oder der alte, das ist eine andere Frage. Und wie glücklich Roald Dahl gewesen wäre, da können wir auch noch drüber reden. Aber beim Ende ja. Und beim Original war es so, dass sie die doppelt gedreht haben. Sie haben einfach zwei Enden gedreht. Einmal das Ende wie im Buch und einmal ein etwas versöhnlicheres, wobei ich das gar nicht versöhnlicher finde. Ich finde es eher klassizistischer. Es ist halt so, wie man es kennt, während das Roald Dahl-Ende ein bisschen spannender ist. Oder ein bisschen vielschichtiger. Und Roald Dahl hat in der Kinovorführung geheult vor Glück, als er sein Ende gesehen hat. Und dann hat Nicolas Roeg trotzdem das andere benutzt. Und dann war Roald Dahl richtig stinksauer. Er hat damit gedroht, irgendwie die zu verklagen. Er wollte, dass sein Name nicht mit dem Film zusammen genannt werden darf. Er wollte ganz viele Interviews geben, in denen er sagen wollte, dass man den Film nicht gucken soll. Und dann konnten der Produzent oder irgendein Kumpel konnte den dann noch irgendwie ein bisschen beruhigen.
Der neue Film setzt ja das ganze Szenario des Films so ein bisschen in eine andere Zeit. Also wir sind ja, glaube ich, Ende der 60er Jahre etwa. Wir haben einen kleinen schwarzen Jungen, der zusammen mit seiner Großmutter, die gespielt wird von Octavia Spencer, die hier dann auch irgendwie im Voodoo verwurzelt ist oder in irgendwelchen magischen Angelegenheiten. Wie fandst du das Setting an sich? Also
ja, wir können mal ganz kurz sagen, die Story ist relativ einfach. Nach dem Unfalltod seiner Eltern zieht ein kleiner Junge, der übrigens keinen Namen hat, das ist im Buch so und das ist jetzt auch im Film so, und die Großmutter hat auch keinen Namen, die ist nur Großmutter, die zieht dann zu ihm und die Großmutter weiß, dass es Hexen gibt, und als der Junge einer Hexe begegnet, kriegt die Großmutter Panik und zieht mit dem in ein Luxushotel oder im Original ist es irgendwie Atemprobleme, und dann gehen sie ans Wasser irgendwo im Norden von England. Und dort findet aber dummerweise der Weltkongress der Hexen statt. Ja. Und dann gibt es jede Menge Verwicklungen dort. Und jetzt haben sie es halt ins Louisiana der späten 60er gebracht. Und ich finde das ziemlich komplex, darüber nachzudenken. Ich fand erstmal, sind da viele so Elemente drin. Also wir haben Motown-Soundtrack, zu dem Octavia Spencer in einer Szene so wunderbar wie Tom Cruise in Lockere Geschäfte so über den Fußboden ihrer Wohnung gleitet und da hinter der Ecke vorkommt und so. Das ist schon ziemlich cool. Wir haben Voodoo drin. Wir haben, als sie da in dem Hotel ankommen, stellen sie halt fest, dass alle Bediensteten schwarz sind, aber sie die einzigen schwarzen Gäste tatsächlich und so. Für mich hat das dann aber am Ende nicht wirklich zu was geführt. Und jetzt muss man halt aufpassen. Ich bin halt nicht der Meinung, dass man sagen kann, das führt zu nichts, deswegen soll man es bleiben lassen. Sondern man kann ja nicht immer sagen, okay, wenn du zu irgendeinem Thema nichts zu sagen hast, dann mach die weiß, weil wenn du sie schwarz machst, dann sag bitte auch was dazu. Den Fehler darf man nicht machen, aber man hat schon das Gefühl, mit diesen ganzen kleinen Sachen, die hier und da einmal kommen, dass sie wohin wollten. Und da sind sie für mich nicht angekommen. Das hat mich dann aber nicht gestört, weil es halt ein Unterhaltungsfilm ist, der durch diese zusätzlichen Elemente nochmal eine neue Note bekommen hat. Also ich fand sie trotzdem wertvoll, auch wenn man da vielleicht noch mehr draus hätte machen können.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also am Anfang merkt man das ja noch so ein bisschen, gerade wenn Großmutter und Enkel da an diesem Hotel ankommen und sie dann ja auch so ein bisschen abschätzig irgendwie beäugt wird. Aber so im Verlauf des Films ist es dann für den Film selbst halt auch einfach nicht mehr so im Fokus, weil es soll ja irgendwo auch immer noch so ein bisschen so ein Kinderfilm sein. Und da kann ich es dann auch verschmerzen, wenn sie da jetzt nicht noch eine hochpolitische, gesellschaftskritische Sichtweise irgendwie drauflegen. Das ist alles da. Und wie du schon sagtest, gerade der Anfang ist auch wirklich irgendwie toll gemacht, auch mit der Musik. Und Octavia Spencer ist wirklich, wirklich toll als Großmutter. Ich muss sagen, da gefällt sie mir persönlich auch als Großmutter besser als die Originalgroßmutter aus dem ersten Film. Und das fand ich sehr toll. Gehen wir mal jetzt vielleicht so ein bisschen auf die Hexen, weil zum Beispiel, was mir ganz viele Leute erzählt haben, dass sie dieser erste Film ja wirklich verstört hat. Also Angelica Houston spielt ja im ersten Film die Oberhexe, und die hat ja irgendwie 6 Stunden in diesem krassen Make-up gesessen. Jetzt haben wir Anne Hathaway, die Oberhexe spielt, und hier kommen wir so ein bisschen in die fragwürdigen Vorzüge der Moderne, wenn halt viel mit CGI gearbeitet wird. Wie fandest du das Hexen-Make-up, so die Hexen allgemein?
Genau, das ist ja die legendäre oder die größte Szene des Films, ist die, wo die große Sitzung der Jahresversammlung der Hexen stattfindet, und der kleine Junge hat sich da unter dem Podest versteckt, und dann kommen diese ganzen Frauen da rein, die übrigens, das ist ja die Ironie dabei, die tarnen sich halt als Royal Society for the Prevention of Cruelty to Children, also als gemeinnütziger Verein, der sich gegen die Gewalt gegen Kinder richtet. Ja. Und dann haben sie da ihre Jahressitzung, in der sie darüber reden wollen, wie sie alle Kinder dieser Welt ausrotten können. Und im Original ist das halt, oder im ersten Verfilmung ist das halt total crazy. Und ich selbst mit 37 oder 38, weiß nicht genau, wie alt ich bin, muss ich immer erst rechnen, fand das richtig verstörend. als ich das gesehen habe, weil erstmal die kratzen sich die ganze Zeit am Kopf, weil ihre Gesichter sind halt nur so Masken und darunter kratzt das halt und das alles mit super aufwendigen Make-up-Effekten und im Original waren die Hälfte der Hexen wurde, glaube ich, von Männern gespielt mit Perücken. Das war einfach so eine krasse Mischung und Angelica Houston hat das irgendwie so ohne jegliche ironische Distanz verkörpert. Die hat, wenn die in einen Saal betrat, dann hat sie den halt so total dominiert. Der hat man sofort diese Oberhexe abgenommen. Wenn da hat sich keiner getraut, auch nur Mucks zu machen, wenn die da irgendwo reingekommen ist. Das sah natürlich auch fantastisch aus dabei. Und jetzt im Neuen ist es halt so, dass da auch verdammt crazy Sachen machen. Also Anne Hathaway als Oberhexe, die macht ihren Mund so weit auf, das sieht und mit so riesigen spitzen Zähnen, das sieht genauso aus wie in Venom. Mhm. Und also wirklich für einen Kinderfilm gehen die da schon extrem weit, aber ich war da immer so auf so einer gewissen Distanz. Also sowohl hat Anne Hathaway die ganze Rolle mit sehr, sehr viel Spaß, also es macht super Spaß, ihr zuzugucken, aber sie hat das Ganze mit einer ironischen Distanz gespielt. Hm. Und das CGI hält einen auch noch so ein bisschen davon weg. Also man im Kopf merkt man, das ist alles schon ziemlich, die gehen schon ziemlich weit und das ist schon ziemlich crazy, aber es ist halt nur CGI.
Hm. Ja, das muss ich auch sagen. Und bei Anne Hathaway bin ich ja auch vollkommen bei dir. Also sie ist ja also the Overacting pur, aber irgendwie mit so einer Freude an dieser Rolle und auch mit ihrem komischen Akzent, ich weiß gar nicht, im Deutschen heißt die Oberhexe ja irgendwie Eva van Ernst oder irgendwie so, also ist, da ist ja so der deutsche Bezug zu der Hexe ja irgendwie so ein bisschen da. Hier wird ja irgendwie angedeutet, ja, die kommen ja alle aus Norwegen und deswegen hat Anne Hathaway auch, also zumindest im Original, wir haben ihn ja jetzt beide nur auf Englisch gesehen, deswegen wir können jetzt im Moment gar nicht sagen, wie sie auf Deutsch dann wirklich so klingt, ob sie da auch so einen Akzent hat, aber das fand ich toll und irgendwie sie hat es so mit so einer Ausstrahlung gespielt, so dass man, klar, sie kommt irgendwo nicht an eine Angelica Houston ran, die hat da irgendwie noch ein paar andere Vorzüge, aber Anne Hathaway fand ich schon auch so, war so mein Highlight dieses Films.
Genau, man merkt, es ist ein Schauspieler, der hat richtig Spaß daran, diesen quasi Bond-Bösewichter zu spielen. Genau. Das ist ja auch der Akzent, der variiert ja auch, ne? Sie ist ja nicht so, dass sie das die ganze Zeit durchzieht. Der ist mal so ein bisschen russisch, mal so ein bisschen norwegisch, das ist einfach alles so durcheinander geworfen und es überträgt sich halt dieser Spaß an der Rolle auch total aufs Publikum.
Hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert an Julia Roberts, die in diesem Mirror, Mirror, die böse Königin von Schneewittchen gespielt hat. Der hast du auch angemerkt, dass sie irgendwie so viel Bock darauf hatte, mal jetzt so eine Böse zu spielen und bei Anne Hathaway war das genauso. Wir haben so ein bisschen über das CGI schon gesprochen und ja auch darüber, dass die Hexen gerne wollen, dass kleine Kinder in Mäuse verwandelt werden, damit sie die dann schneller kaputt treten können und was weiß ich nicht. Im Original, ich nenne es jetzt einfach das Original, weil es der erste Film ist, ist ja ein toller Mix aus so Jim Henson Puppen, die ja auch für die Muppets verantwortlich sind und halt echten Mäusen. Hier in diesem Fall haben wir es jetzt tatsächlich hauptsächlich mit Computermäusen zu tun, sage ich mal jetzt blöd. Und da sind wir halt auch wieder, finde ich, bei dem Punkt. Im Original fand ich das super toll, so wie die halt mit diesen Puppen spielen und dann mit den echten Mäusen. Hier hat es mich immer so ein bisschen rausgezogen, weil es so zwischendurch sich angefühlt hat wie so ein halber Animationsfilm, den ich gerade gucke, weil alles irgendwie in nicht ganz so tollem CGI gemacht wurde.
Genau, also man muss das sagen, es gibt zwischendurch so eine halbstündige, sag ich mal, Strecke, wo es darum geht, dass sich die in Mäuse verwandelten Kinder in dem Hotel durch die Luftschächte bewegen und halt so Abenteuer erleben. Und
sie können halt auch sprechen. Ne?
Sie können sprechen, genau. Und da muss ich sagen, das war im Original halt so irgendwie, weil es war so Uncanny Valley, ne? So mit diesem, du hast diese echten Mäuse und in dem Moment, wo sie sprechen, wird aber ein Teil von ihnen zur Puppe.
Genau.
Und das sieht wahnsinnig geil aus. Und das ist total creepy. Und dann Jim Henson, der Muppets Mastermind, ne? Also der kann das schon auch. Das war jetzt nicht, dass das billig aussah und deswegen trashy, sondern es sah einfach richtig cool aus. Und das ist die halbe Stunde, die ich im neuen Film am schwächsten finde, weil das ist jetzt wirklich 0815 Disney-Film.
Genau, ja. Ich habe auch irgendwie die ganze Zeit nur noch drauf gewartet, dass irgendwer in Gesang und Tanz ausbricht oder irgendwie sowas. Aber ja, da muss ich auch sagen. Und wie gesagt, also ich habe ja tatsächlich jetzt dieses, in Anführungszeichen, Remake zuerst gesehen und wirklich erst danach dann den originalen Film. Und ich muss ja sagen, der Originale ist ja in Teilen, mutet der seinen Zuschauern echt noch mal sehr viel mehr an, als die, wie ich finde, doch recht brave Version jetzt von dem hier. Wenn ich allein überlege, dass im Original schubst die Oberhexe einfach mal einen Kinderwagen, wo das Baby noch drin ist, irgendwie so einen Hang runter, so nach dem Motto, ja, weg mit diesem Baby hier und solche Sachen. Also da sind die teilweise doch sehr viel düsterer als jetzt diese Version.
Ja, das ist, mich interessiert ja, wie du denkst, weil es ist ja schon so, ich bin ins Kino gegangen, jetzt bei der Pressevorführung, und habe mich, meine einzige Frage war eigentlich, wie brav werden sie denn? Und ich muss sagen, ich bin dann positiv überrascht worden. Sie sind längst nicht so brav, wie ich befürchtet hatte. Wobei man auch mal ganz ehrlich sagen muss, Robert Zemeckis, Regisseur, erstmal von Forrest Gump und was weiß ich alles, ne, Oscar-Preisträger. Also ist ja, der hat vielleicht da auch ein Standing, wo er sich mal was trauen kann. Und vor allen Dingen hat der Who Framed Roger Rabbit gemacht, ja. Eine der verstörendsten Kinoerfahrungen meiner Kindheit. Weil das Ding war, ging natürlich auch für einen Kinderfilm verdammt weit, ne. Also mit Christopher Lloyd als Dr. Doom damals. Das war schon sehr, sehr creepy und sehr, sehr böse. Da habe ich echt Albträume bekommen damals. Und dann noch so Guillermo del Toro als Produzent und Co-Autor, Alfonso Cuarón von Gravity als Produzent. Da hat man schon gedacht, so mit dem Standing, da können die sich auch schon was trauen. Also es bestand noch Hoffnung. Und ich muss sagen, sie sind schon ziemlich weit gegangen. Also Teile dieses Films als klassische Familienunterhaltung zu bezeichnen, wäre schon mutig. Das heißt, ich wurde positiv überrascht, aber natürlich ist sie braver. Sie ist da irgendwie in so einem Zwischending, ne? Also sie ist nicht so, nee, ist auf keinen Fall Disney. Dafür sind dann einige Szenen doch zu heftig, aber es ist jetzt halt doch brav. Deswegen würde mich ja schon, dein, wie du jetzt hinterher denkst, ist klar, aber wie war dein Zwischenstand? Also als du nur den neuen gesehen hattest, wie würdest du den dann zu der Kinoerhaltung, die du in den letzten, oder Familienunterhaltung, die du in den letzten Jahren im Kino gesehen hast, einsortieren? Fandst du ihn da auch schon brav?
Ich muss schon sagen, also ich fand ihn da auch schon brav. Also ich meine, es gibt so ein paar unheimlichere Szenen, sage ich mal. Zum Beispiel erinnere ich mich, wenn der Junge und seine Großmutter in dem Hotel sind und sie ihm so ein bisschen erklärt, was denn alles so Hexen sind, dann sieht man das so. Das fand ich ganz, war eigentlich eine schöne Szene. So, dann sieht man, weil die haben so ein Oberfenster und draußen regnet es und es blitzt und donnert. Und in den Schatten des herunterlaufenden Wassers sieht er dann immer so die Fratzen der Hexen und irgendwie sowas alles. Aber selbst da fand ich jetzt so, war es halt für mich so, wo ich mir denke, okay, also ich glaube, gefühlt mittlerweile haben die Kids alle schon Gruseligeres gesehen als das. Also da fand ich ihn schon recht brav. Und wie gesagt, ich hatte halt immer so im Kopf, dass Leute mir erzählt haben, wie sehr sie als Kinder verstört waren von diesem ersten Film und gerade auch von Angelica Houston in dieser gruseligen Hexenmaske. Und ich habe jetzt gedacht, okay, krass, wird das jetzt auch so? Ist das jetzt hier, gerade als dann so diese Szene kam, wo Anne Hathaway dann auch anfängt zu sagen, okay, und jetzt können wir irgendwie unsere Perücken abnehmen und jetzt können wir uns zeigen, dachte ich, ja, kommt jetzt viel mehr. Und selbst das fand ich dann noch irgendwo relativ harmlos, weil so diese großen CGI-Münder mit den Reißzähnen, also gut, wie gesagt, ich bin jetzt halt auch kein sechsjähriges Kind mehr oder so, das, wo ich jetzt auch nicht sagen kann, würde mich das dann gruseln oder nicht. Aber generell fand ich ihn auch, während ich ihn geguckt habe, relativ brav und teilweise auch ein bisschen zu brav und irgendwo ein bisschen zu langweilig so. Also diese ganze Story dann auch, dann sind sie ja dann irgendwie drei Kinder, die als Mäuse da durch die Gegend laufen und so, da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Pep gewünscht.
Ja, es ist dann halt ein klassisches Disney-Abenteuer. Ich finde, er macht inszenatorisch in dem Teil halt einige tolle Sachen mit der Perspektive. Also ich liebe diese Szene, wo sie im Vordergrund in diesem Strickbeutel rumlaufen und dann immer diese Weintrauben rausfallen und die eine dicke Maus will die immer holen und die anderen halten sie zurück. Während du im Hintergrund, also in groß, siehst, wie die Großmutter mit dem Hotel, der Direktor gespielt von Stanley Tucci, darum diskutiert. Und das sieht einfach unfassbar geil aus. So, aber insgesamt kommt da ein bisschen weniger. Also ich fand ihn nicht langweilig. Ich war durchgängig okay unterhalten. Dass der mich jetzt verstört hätte, Nee, ich kann das nicht so richtig beurteilen. Also ich würde schon sagen, man sollte schon 8 sein oder 9. Ich glaube, ich würde da mit einem 6-Jährigen würde ich da nicht reingehen. Also da sind schon, also selbst wenn, also ich glaube, bei uns als Erwachsene ist es halt so, wenn das mit Hand gemacht ist und mit Masken und so, dann kommt das eher an uns ran, während das da bei CGI immer so eine automatische Distanz gibt. Mhm. Da kann eigentlich passieren, was will.
Naja.
Also wenn du die härtesten Horror-Splatter-Effekte siehst, wenn das halt, wenn du siehst, dass es CGI-Blut ist, dann berührt dich das einfach nicht. Ja. Und bei Kindern, oder bestimmt auch bei einigen Erwachsenen, aber bei vielen Kindern gibt es, glaube ich, diese Grenze nicht so klar. Und wenn dann diese Hexen sich verwandeln und dann verformen sich ihre Füßen zu so Teufelsfüßen und sie reißen diese Münder da auf, und als ob sie ganze Kinder einmal verschlucken könnten. Hm. Ich glaube schon, das ist ja, auf jeden Fall klar, Risiko.
Da fehlt halt, glaube ich, einfach, wir haben halt einfach schon viel zu viele Filme und sowas, also du ja eh noch mehr als ich. Von daher, da fehlt, glaube ich, das so ein Kind oder jemand, der nicht so viele Filme guckt, der kann da irgendwie noch eher so rangehen. Aber ich hätte mir tatsächlich einfach ein bisschen weniger CGI und ein bisschen mehr Make-up irgendwie an sich gewünscht. Also das hätte ich.
Auf jeden Fall. Also ja, das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Ja. Weil ich muss ja auch sagen, du sagst jetzt, ich gucke so viel und das berührt mich nicht mehr. Das ist ja auch richtig. Aber deswegen ist es ja noch umso erstaunlicher, dass, obwohl ich ihn halt nicht als Kind gesehen habe, sondern erst jetzt, dass das Original halt einen so umhaut.
Du, ja, war ich auch, bin ich sofort bei dir. Also ich, wie gesagt, ich habe das Original dann wirklich 2 Tage nach dem Remake jetzt gesehen und fand ihn auch, also der ist, finde ich, auch so kein Stück gealtert irgendwie. Ich find, vor allen Dingen bei dem Film fand ich es viel interessanter, was der so für Ideen an sich hatte. Also es wird ja zum Beispiel am Anfang vom Remake erzählt, die Oma dem Jungen, ja, wie sie quasi das erste Mal so eine Hexe gesehen hat und dass ihre beste Freundin dann irgendwie was von der Hexe angenommen hat und dadurch wurde sie ja dann so ein Huhn verwandelt. Und da, finde ich, merkt man dem Originalfilm einfach an, dass da auch ein Regisseur hintersteckt, der sich da wirklich vielleicht einfach ein bisschen mehr getraut hat. Oder vielleicht ist es so ein Buch, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, aber im Buch gibt es quasi auch diese Geschichte, dass die Oma von ihrer besten Freundin erzählt, die von der Hexe verwandelt wurde. Aber sie, die Hexe, verbannt dieses junge Mädchen in ein Gemälde, was ihr Vater gemalt hat. Und das fand ich so krass, weil dann wird auch immer wieder erzählt, dass das Mädchen in dem Bild auftaucht und dann auch an anderen Positionen. Und sie wird auch in diesem Bild alt und man sieht sie dann auch irgendwie als alte Frau und irgendwann ist sie auf einmal nicht mehr in dem Bild, weil sie dann offensichtlich gestorben ist. Und da fand ich, war halt die Robert Zemeckis-Variante, war halt kinderfreundlich, weil, oh, sie verwandelt sich in einen Huhn und dann gackert sie da rum und haha, das ist ein bisschen lustig. Und bei dem Original ist es schon, fand ich, sehr, sehr düster so, weil dieses Bild von diesem gefangenen Kind im Bild taucht ja auch öfter dann nochmal auf. Da wird ja dann auch in dem Hotel geht ja mal nochmal an irgendein Gemälde ran. Das fand ich sehr, sehr stark.
Ja, man muss ja auch sagen, das Original ist natürlich an den Kinokasten vollkommen gefloppt, weil das haben die halt als Familienfilm vermarktet, wurde aber nicht so aufgefasst. Und das Beste ist ja noch, der Regisseur hat erzählt, oder Nicolas Roeg, übrigens, ne, das ist der Regisseur, der mit Wenn den goldenen Trauer tragen berühmt geworden ist, wo eine kleinwüchsige Frau im Regenmantel irgendwie halb Venedig slasht da. Also auch einer der verstörendsten Filme, die jemals gedreht wurden. Das passt dann schon irgendwie zusammen. Und der hat dann noch erzählt, ja, nee, das war sei wirklich halt alles noch viel viel gruseliger und schrecklicher gewesen, der Film. Aber sein Sohn hätte in der Testvorführung irgendwie Panikattacken bekommen. Und deswegen hätte er da jetzt noch mal ein paar Szenen rausschneiden müssen. Wo man sich echt noch fragt, was soll denn da noch gekommen sein? Okay, krass. Also aber danach dann halt die Mischung aus dem Auftritt von Angelica Houston und dem vollkommen aus dem Rahmen fallenden Film hat es danach dann halt dafür gesorgt, dass das ein totales Kultding geworden ist.
Absolut. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht zu einem Fazit zum Remake Hexen mit Octavia Spencer und Anne Hathaway von Robert Zemeckis. Christoph, du hast ja die Filmstartskritik geschrieben. Was gibst du? Und fass mal einfach dein Fazit nochmal irgendwie zusammen.
3 Sterne. Es ist halt nichts Besonderes in dem Sinne, wie es das Original war, aber die Mischung aus Octavia Spencer und Anne Hathaway sind einfach super in dem Film. Ich finde, dass das Ganze schon ein bisschen weiter geht als der Family-Film-Durchschnitt und da sind schon ein paar Sachen drin, an denen man sich reiben kann und an denen man Spaß haben kann. Und er hat auch viel Spaß mit dem CGI, auch wenn dann dieser gewisse Reiz dann fehlt. Und das kann man sich als den kann man sich tatsächlich als Halloween-Familienfilm angucken, wenn die Kinder in einem bestimmten Alter sind. Genau. Während ich sagen würde, das Original auf Netflix guckt man dann abends, wenn die Kinder im Bett sind und man sich mit ein paar Schnaps noch vom Fernseher setzt, dann guckt man in der Erwachsenengruppe gut nochmal zusammen das Original. Ja.
Also ich würde 2,5 geben. Einfach aus dem Grund, weil als ich in der Vorstellung war, ich habe mich streckenweise zum Ende hin schon ein bisschen gelangweilt. So diese ganze Mäusegeschichte fand ich dann ein bisschen zugestreckt. Mein persönliches Highlight ist und bleibt in diesem Film wirklich Anne Hathaway, weil sie als Oberhexe fand ich einfach nur großartig. Und ja, ich kann auch dann, glaube ich, würde ich eher doch das Original empfehlen, das, wie du schon gesagt hast, auf Netflix läuft und aber definitiv vielleicht nichts für die kleineren Kinder da draußen ist. Also von daher passt irgendwie auf, wem mir das zeigt. Der Film jetzt, der im Kino läuft, ist, ich würde den eher so als Familienfilm ansehen. Also klar, da gibt's auch mal gruselige Stellen, aber das hast du auch in jedem Disney-Film irgendwie so. Und wenn man da
man muss mal gucken, ich habe jetzt nicht nachgeguckt leider, ab wann der neue Film freigegeben ist. Aber ab 6 oder ab 12, das sind ja die einzigen beiden Sachen, die in Frage kommen. Das Perverse ist, das Original ist ab 6.
Mm, ja, okay.
Das ist eine der größten Fehlentscheidungen der Geschichte der FSK.
Das ist wohl echt wahr.
Da hat Warner Brothers damals echt so sein ganzes Gewicht in die Waagschale geworfen, weil damals gab es ja noch nicht diese Regelung. Es gibt ja heute die Regelung, wenn ein Film ab 12 ist, dann darfst du, kannst du deine Kinder ab 6 mit reinnehmen. Und ich glaube, diese Regelung gab es damals noch nicht. Da musstest du wirklich 12 sein, um in einen Film ab 12 zu kommen. Nicht, dass das jemand kontrolliert hätte damals, aber es war halt so. Und ich glaube, deswegen haben die da schon ziemlich Druck gemacht. Ja, okay. Aber trotzdem 6, das kann ich mir halt schon gut vorstellen. Vor allem, klar, die Kinder haben dann Angst und dann können die eine Woche lang nicht schlafen. Aber ich meine, das prägt die ja bis ins Erwachsenenalter. Und da können sie als Erwachsener immer erzählen, oh, ich hatte damals so eine Angst vor Hexen. Das lohnt sich ja. Was ich mir dann immer vorstelle, sind die unbedarften Eltern, die aufgrund der FSK-Empfehlung gesagt haben, komm, so, gehen wir mal mit unserem 6- und unserem 7-jährigen Sohn. Und dann sitzen die da und dann fangen die während des Films so langsam immer mehr an zu schwitzen und überlegen, kann ich die noch weitergucken lassen? Müssen wir hier flüchten?
Ja, das war wahr. Gut, damit sind wir mit dem Film durch. Und jetzt, damit nicht schon Feierabend ist, haben wir uns noch was ganz Besonderes ausgedacht.
Naja, es ist ja nicht ganz besonders.
Es ist nicht ganz besonders, aber eifrige Leinwandliebe Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das vielleicht schon ein bisschen. Und zwar machen wir jetzt mal wieder ein Filmquiz. Und zwar zu Anne Hathaway. Und es geht darum, ob Christoph erraten kann, welches die 10 erfolgreichsten Filme sind mit Anne Hathaway. Dafür hat er 3 Leben und also eigentlich hast du ja 4 Leben, weil selbst wenn das dritte Leben im Glas ist, hast du noch eine Chance, irgendwie was zu reißen. Und genau, ausgewählt haben wir die Filme danach, dass keine Sprecherrollen mit drin sind.
Damit, also keine Animationsfilme,
genau. Genau, damit fallen bei Anne Hathaway, das kann ich schon mal verraten, die eigentlichen Platz 4 und Platz 5 weg, weil das sind Rio und Rio 2.
Hätte ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Das ist schon mal gut, dass die weg sind.
Genau, die fallen da weg. Aber ansonsten ist es tatsächlich eine interessante Liste, weil
ich habe auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Also muss ich ja mal sagen, wir machen das ja jetzt hier, weil wir haben neulich eine Quizfolge gemacht, eine ganze Folge nur mit dieser Art von Quiz,
genau,
wo ich der Moderator war, genau. Und Markus und Sebastian mussten schon ein bisschen heftig leiden.
Ein bisschen sehr doll leiden,
Haben wir Jack and Jill mittlerweile geguckt, Sebastian?
Ich habe ihn immer noch nicht geguckt, aber ich habe ihn auf der Liste.
Also
ich werde auch hier in diesem Podcast berichten, wie ich Jack and Jill fand. Da müsste ich denn ja dich und Björn eigentlich.
Ja, machen wir eine 10-minütige Sonderfolge. Genau. Weil das Ding war, Sebastian, Spoiler für den anderen Quiz, Sebastian hat tatsächlich die Adam Sandler-Runde gewonnen, obwohl er keine Ahnung und auch keine große Zuneigung zu Adam Sandler
verspürt. Ja, vor allem, weil ich auch nur 2 Filme von ihm gesehen habe. Einmal Leg dich nicht mit Sohan an und Klick.
Überraschend. Genau, und aber ich habe die beiden dann schon ein bisschen leiden und schwitzen lassen und das ist jetzt so eine kleine Rache. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil Anne Hathaway ist, glaube ich, nicht einfach.
Anne Hathaway ist wirklich nicht einfach. Also da habe ich auch, als ich diese Liste irgendwie mir angeguckt habe, ich auch gedacht, okay, also wenn ich das jetzt hier machen müsste, dann würde ich auch, glaube ich, sehr schnell arg ins
Schwitzen kommen. Sag mal, jetzt geh mal kurz durch und zähl mal durch, jetzt mal ganz ehrlich, wie viele glaubst du, hättest du geschafft?
Vielleicht 4.
Ja, das ist natürlich nicht viel.
Nee, das ist nicht viel. Aber so, also andere sind auch so Filme, wo ich A, nicht im Leben daran gedacht hätte, dass die überhaupt bei ihr in der Top 10 irgendwie mit drin sind. Und B, irgendwie auch viele davon einfach nicht gesehen habe.
Ja gut, das muss man ja nicht unbedingt. Okay, aber dann, genau, dann was wir ja immer gemacht haben, weil das gut hilft, ist einmal das Boxoffice von Platz 10 sagen, damit ich überhaupt weiß, in welche Filme.
Ja, richtig. Platz 10 hat 197 Millionen Dollar eingespielt.
Das ist viel, viel mehr, als ich erwartet hätte.
Ja.
Zweimal, das ist super viel. Das ist, glaube ich, mehr als Will Smith auf Platz 10. Ja. Wir hatten damals einige, die deutlich niedriger waren. Ich glaube, Adam Sandler hat 2 Filme, die da drüber sind. Ja. Pervers, okay. 200 Millionen mit Anne Hathaway. Ja gut, nehmen wir erstmal die einfachen.
Okay, nehmen wir die einfachen.
Platz 1 ist wahrscheinlich Dark Knight Rises.
Richtig, jawohl. Dark Knight Rises von 2012 mit 1 Milliarde Dollar. Also 1,1 Milliarden Dollar.
Ja gut, Interstellar hat auch über 200 Millionen.
Ja, Interstellar hat definitiv mehr, nämlich 654 Millionen Dollar und ist auf Platz 3.
Ja, dann wird schon schwierig. Ich habe jetzt jede Menge Filme, die ich so in der 200 Millionen Sachen, wo ich nicht weiß, sind die da knapp drüber oder knapp drunter. Weil ich, selbst ihre Sachen aus den letzten Jahren. Aber ich würde sagen, Devil Wears Prada hat schon über 200 Millionen gemacht.
Ja, jawohl. The Devil Wears Prada, der Teufel trägt Prada von 2006, ist auf Platz 5 ihre, also wenn wir Rio und Rio 2 rauslassen, mit 326 Millionen Dollar. Das wären jetzt auch noch die Filme gewesen, auf die ich glaube ich auch noch gekommen wäre.
Ja, das Ding ist von ihrem Frühwerk, ich weiß halt nicht, ob die da drin sind. Das ist, und auch sowas wie Ocean's 8 und sowas, das ist alles an der Grenze. Ich weiß halt. Aber was, also Platz 2 muss ja noch ein Mega-Hit gewesen sein. In welchen Blockbustern war die denn noch dabei?
Das ist tatsächlich, ja, bei ihr immer nicht ganz so einfach.
Also nee, sie hat ja diese Mischung aus Komödien, Oscar-Rollen, naja. Thriller, die hat ja alles.
Ja, so. Der wirklich, also sie hat eigentlich eine gute Filmografie, so. Die ist ja auch recht wandlungsfähig.
Ja. Ja, komm, dann sagen wir mal Ocean's 8.
Ja, der ist tatsächlich auf Platz 6 mit 297 Millionen Dollar. Also tatsächlich.
Ja, ich habe ja ein paar Leben, dann machen wir jetzt erstmal, das Problem ist, ich muss jetzt diese ganzen Filme, die meiner Meinung nach an der 200 Millionen Dollar Marke sind, ich muss die aus meinem Kopf kriegen, weil ansonsten kann ich nicht an andere denken.
Na dann sagen wir mal. Ich wette, du triffst jetzt voll auf die 12.
Ich sage jetzt erstmal plötzlich Prinzessin.
Tatsächlich nicht, nein. Princess Diaries ist auf Platz 12.
Jetzt ist die
165 Millionen Dollar.
Jetzt ist die Frage, war der zweite erfolgreicher oder weniger erfolgreicher?
Du hast jetzt aber ein Leben verloren, ach, Christoph. Shit. Da, genau.
Ich glaube, der zweite ist weniger erfolgreich. Und Ella Enchanted war auch weniger erfolgreich. Ella Enchanted ist übrigens fantastisch. Der ist von den ganzen frühen Märchensachen da echt mit Abstand der Beste. Ja. Ich sag hier Les Miserables.
Ja, natürlich. Ihre große Oscar-Rolle ist auf Platz 4 mit 438 Millionen Dollar. Der ist, den hätte ich auch noch gewusst. Danach wäre es bei mir auch.
Wie viel habe ich denn jetzt? 4.
Du hast jetzt 5, richtig.
Auf welchen habe ich denn schon, den du nicht hättest?
Ocean's 8, glaube ich, wäre ich jetzt auch nicht.
Und Platz 2 fehlt mir immer noch. Das heißt, den hättest du gar nicht gehabt.
Platz 2 wäre ich, glaube ich, sehr, sehr spät überhaupt drauf gekommen, dass sie da auch irgendwie noch, also dass man den da mit reinzählen kann.
Ja. Irgend so ein Blockbuster, wo sie eine Nebenrolle spielt. Oder, ja.
Mein Lachen könnte schon ein Spoiler gewesen sein.
Aber es ist nicht Cameo, ne? Haben wir gesagt, Cameo schmeißen wir raus.
Naja, Cameos sind raus. Ja, ja. Kein, das ist richtig. Ich habe auch extra nochmal geguckt, aber nein, nein, es ist kein Cameo.
War die dann schon in Dark Knight? War die noch nicht dabei?
Nee.
Fuck. Was waren jetzt so. Pff. Da müssen noch so zwei, drei Komödien drin sein.
Ja, das war drin.
Der war schon erfolgreicher, als man glaubt, aber The Intern. Ich sag dir mal.
Ja, sehr gut, das ist Platz 10. The Intern mit Robert De Niro.
Robert De Niro, ja. Ich weiß gar nicht, wie ist der denn auf Deutsch?
100, siehst du, ich wollte es noch nachchecken, aber ich, ein kleiner dummer Junge, habe es natürlich nicht gemacht.
Also Robert De Niro ist alt und macht doch mal ein Praktikum.
Macht ein Praktikum bei Anne Hathaway und ja.
Und verbessert ihr Leben, weil alte Menschen können auch was.
Genau.
Ist auch besser, als man glaubt, der Film. Ich fand den ganz nett.
Ich fand den auch ganz niedlich. So. Ich habe den, irgendwann mal im Flieger gesehen, als ich wieder nach Deutschland geflogen bin. Aber ja. Ja, da habe ich
die Intern. Das ist. Hat die nicht noch irgendwelche Musicals gemacht? Sie spielt nicht in Cats mit zum Glück, aber der wäre da eh nicht drin. Doch, ja. Was sagen wir nochmal? Was waren unsere Regeln, wenn ich Filme sage, wo die Leute gar nicht mitspielen?
Also nein, um Gottes Willen, Cats ist ja.
Nein, aber nee, zählt das als Fehler?
Also, du hast dir die Regeln hier eigentlich ausgedacht. Also du darfst jetzt quasi deine eigenen Regeln noch schnell umstellen.
Nein, ich war mir gerade nicht sicher, ob sie in Into the Woods mitspielt, aber sie spielt nicht in Into the Woods mit. Irgendwas Horror? Nee. In irgendeiner anderen Comic-Verfilmung? Auch eher nicht. Irgendwas von Christopher Nolan? Auch eher nicht.
Na, ihre beiden Nolan-Auftritte haben wir jetzt auch
durch. Ja, genau.
Stella und The Dark Knight.
War sie nicht dabei? Ich muss echt, ich glaube, das wird nichts bei mir hier. Hat sie noch irgendwelche so Kick-Ass-Action-Rollen gehabt? Auch eher nicht. Noch so crazy Rollen wie in Hexen, Hexen?
Ja, die Richtung ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
Ja. Hat sie noch irgendwo ein Bösewicht gespielt? Oder Familienfilm? Ich glaube, das wird nichts mit mir.
Ich müsste nur einen Regisseur nennen, dann wüsstest du sofort, was Sache. Aber wie gesagt, das ist das Schlimme, weil genau dieser Film, wenn ich ihn jetzt hier vor mir sehe auf meinem Stück Papier, dann ist es so klar wie Kloßbrühe. Aber ich wäre da im Leben in dieser Situation auch nicht drauf gekommen.
Okay, wenn du das Regisseur sagst, also das ist nicht Steven Spielberg. Nee, das ist nicht David Fincher. Es ist nicht Tarantino.
Es gibt noch einen Regisseur, mit dem sie zusammengearbeitet hat, der, wie gesagt, so ein bisschen in die Hexen-Hexen-Richtung gedacht, so in Bezug auf Fantasy.
Wahrscheinlich tolle Kleider dann. Ja, ich weiß nicht. Ich sage jetzt plötzlich Prinzessin 2.
Nee, der war sogar noch weniger erfolgreich. 122 Millionen und ist auf Platz 13.
Ich sag jetzt mal, dass Ella Enchanted nicht drin ist und ich kriege einen Fehler, wenn er drin ist. Ist richtig, ne?
Nee, der ist nicht drin.
Ja, also richtig.
Ja.
Ja. Nur damit ich ihn aus dem Kopf streichen kann. Soderbergh? Nee. Mit wem hat die denn noch gearbeitet? Ich glaube, ich muss echt bald die Segel streichen.
Ich glaube, Leute, die jetzt zuhören, die wahrscheinlich eher mit diesen Filmen aufgewachsen sind irgendwie oder den besser kennen, fassen sich gerade an den Kopf, dass du diesen einen Film jetzt nicht irgendwie...
Ja, du hättest ihn ja auch nicht gehabt. Aber nee, es ist nicht Harry Potter.
Aber ich weiß, dass es schon sehr viele Fans von diesem Film da draußen gibt. Also
von dem jetzt? Ach so, also
Der recht offensichtlich ist, aber der...
Ja, aber das ist ein Remake, oder was?
Ja, ich weiß nicht, ob man es ein Remake bezeichnen kann.
Ach, jetzt kriege ich Kopfschmerzen.
Ich sage ja, wenn ich dir jetzt den Namen des Regisseurs sage, dann weißt du es sofort.
Ja, aber wenn ich es dann nicht wüsste, dann ist er noch peinlicher.
Dann ist es vielleicht noch peinlicher, man weiß es nicht. Aber ich glaube, dass du den dann durch den...
Ich sage jetzt irgendwelche Sachen, die mir noch einfallen.
Na gut.
Weil, aber wir fallen einfach keine Filme mit dir. Das ist doch schlimmer. Es muss doch noch irgendwelche romantischen One Day und so, ja, aber das ist da natürlich überhaupt nicht drin. Vergiftete Wahrheit läuft gerade im Kino, da ist er natürlich auch nicht da drin.
Denk mal an Fantasy, wirklich Fantasy.
Ja, Herr der Ringe spielt sie nicht mit. Da hört es bei mir mit Fantasy auch auf.
Ach so, okay.
Narnia.
Fantasy, denk mal so ein bisschen Fantasy in die Disney-Richtung.
Ja, in diesem Maleficent spielt sie nicht mit?
Nein. Aber die Richtung ist gar nicht so verkehrt.
Da hat sie irgendeiner von diesen Disney-Realfilmen, aber Schönes Biest spielt sie nicht mit.
Nein, nicht Disney gedacht. Also Disney nur im Groben.
In diesen da hier mit den Eisprinzessinnen und Jägern spielt sie nicht mit?
Nee, das. Ach, hier, Snow White and the Huntsman. Nee, ja. Das ist Charlize Theron.
Ja. Da gab es noch mehr Fantasy-Filme, habe ich die Kritik geschrieben? Nee, ich muss jetzt, aber ich, nee, also ich freue mich über meine 6, die ich hatte und muss jetzt leider echt die Säge.
Ja gut, bei Anne Hathaway ist es, glaube ich, auch echt respektvoll.
Aber jetzt hast du, fuck. Irgendwelche romantischen Komödien, ist da noch eine romantische Komödie drin?
Ja, eine romantische Komödie ist auch noch, steht auch noch auf meinem Zettel hier.
Ja. Okay, sag mal die Genres von den anderen beiden Filmen.
Ja, wie gesagt, wir haben noch zweimal Fantasy.
Achso, die gehören auch zusammen?
Ja.
Okay.
Und dann haben wir noch eine, so, ja, ich würde mal sagen Action, Komödie, so ein bisschen, obwohl, weiß nicht, ob man das Action, Komödie nennen kann, und einen etwas eher romantisch verklärten Film.
Ja, also auf diese Fantasy-Reihe werde ich in 100 Jahren nicht kommen. Weißt du Studio?
Nee, weiß ich jetzt leider gerade nicht. Ich sag dir jetzt den Regisseur, dann weißt du es sofort.
Ja.
Bin ich dein Ziel? Tim Burton.
Ach so, klar. Ja, Alice in Wonderland 1 und 2.
Ja, genau. Alice ja. In
klar, die, was will sie da, die Peak Dame?
Nee, das ist die weiße Königin.
Ja, genau.
In
Helena Bonham Carter ist die.
Genau. Alice in Wonderland ist sogar Platz 2.
Ja, der war ja mega erfolgreich.
Mit knapp über 1 Milliarde Dollar. Und Alice in Wonderland 2 war dann nicht mal ansatzweise so gut mit 276 Millionen Dollar. Aber ich wäre da auch im Leben nicht drauf gekommen, weil ich Alice in Wonderland habe ich eher halt Johnny Depp im Kopf, Helena Bonham Carter und
Sacha Baron Cohen, weiß ich da immer noch beim zweiten.
Und wer spielt denn die Hauptrolle? Ist es?
Weiß das gar nicht. Ist die Australierin.
Ach, stimmt, ja, jetzt fehlt mir ihr Name, aber egal. Genau, ja, aber da wäre ich, glaube ich, auch im Leben nicht drauf gekommen, weil ich kenne auch nur den ersten, habe den vor Ewigkeiten mal gesehen, fand den auch nicht so dolle, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ich auch nicht, der kam halt, ich fand ihn auch nicht doll, das war halt so einer der ersten, als dieser richtige 3D-Hype losging.
Ja, genau.
Und dadurch war der so erfolgreich.
Ich glaube, der hat auch einfach nur, weil es so Johnny Depp nochmal in so einer Jack Sparrow-artigen Quatschrolle irgendwie war, dann viele Leute auch noch ins Kino
gelaufen. Mia Wasikowska.
Ja, genau, danke sehr. So, dann, mit ein bisschen Hilfe haben wir gleich 2 von der Liste gestrichen. Jetzt fehlen noch 2, Platz 9 und Platz 8 fehlen dir jetzt noch.
Ja, wer ist denn der Love Interest in dem romantischen Film?
Boah, ich kenne den romantischen Film nicht mal. Ich habe mich da.
Aber wenn romantische Filme über 200 Millionen einspielen, dann muss das ja schon eine gewisse Größe haben. Steht das Jahr dabei?
2010.
Boah.
So, ich geh sonst kurz raus und google das.
Nein, lass mal stecken. Wir müssen auch mal zum Ende kommen hier. Die Leute so, So oft können die sich gar nicht den Kopf hauen.
Nee, also bei Alice in Wonderland werden sich garantiert jetzt sehr viele Leute gegen den Kopf gehauen.
Ja, ich habe die Intern gehabt, den hätte sonst niemand auf der Welt gehabt.
Nee, das ist so wahr, ja.
Fein. Ja, nee, komm. Sag mal irgendwie einen guten Tipp oder sag einfach den Titel.
Platz 8 spielt Steve Carell mit.
Steve Carell.
Als James Bond-Verschnitt.
Ach so, Get Smart.
Ja, genau.
Ja, ja, den habe ich natürlich auch sofort vergessen.
226 Millionen Dollar.
Ja, das war nix.
Und wie gesagt, Platz 9 sagt mir halt so wirklich überhaupt nichts. Der Titel spielt auf einen Feiertag der Liebe an.
Ach so, das ist einer von diesen 500 verschiedenen Feiertags-Ensemble-Filmen, wo die immer, also Valentinstag oder so.
Ja, genau, Valentine's Day. Auf Platz 9 mit 217 Millionen Dollar.
Ja, das hatten wir neulich auch mit dem, es gab ja so zwischen 2008 und 2014 oder so, gab es ja etliche von diesen Feiertags- und Sachbuchverfilmungen, in denen halb Hollywood mitgespielt. Da hatten wir bei Scarlett Johansson diesen, er steht einfach nicht auf dich.
Ja,
und
genau.
Auf diese Filme kommst du halt einfach nicht, weil da jeder mitspielt.
Ja, okay, super. Na, das ging ja doch dann irgendwie noch ganz gut.
Ja, shit, ey. Nee. Jetzt habe ich doch so geschwitzt wie ihr damals bei Adam Sandler.
Ja, stimmt. Gut, aber wir haben es geschafft. Das waren die 10 erfolgreichsten Filme von Anne Hathaway. Christoph hat sogar noch ein Leben übrig.
Nein.
Mit Hilfe.
Nein. Das ist gnadenlos gescheitert bei 6. Alles andere zähle ich nicht.
Okay, na gut. Dann habt ihr es hier.
Meine Würde ist.
Schwarz auf weiß in Akustik. Anne Hathaway hat Christoph geschlagen. Ja, dir trotzdem vielen lieben Dank, Christoph, dass du mitgemacht hast.
Ja.
Oh, er ist jetzt ein bisschen bockig. Jetzt brauchen wir gleich erstmal eine Pause hier. Aber wir sind ja auch durch. Genau, Hexen läuft ab jetzt im Kino. Das Original läuft auf Netflix, könnt ihr euch da auch angucken. Wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen habt oder wenn ihr irgendwie mal so mehr von diesen Quizzes hören wollt, dann schreibt uns doch einfach und zwar gerne an leinwandliebe@filmstarts.de. Würden wir uns sehr freuen, da mal irgendwie ein bisschen Feedback vielleicht auch von euch zu bekommen.
Genau, geht mal ganz tief in euch rein und ganz ehrlich, wie viele hättet ihr bei Anne Hathaway gewusst und schickt mir das mal.
Ja, stimmt, genau.
Alles über 6, glaube ich nicht.
Und genau, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, guckt viele Filme und bis dann. Ciao, ciao.